Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Willkommen auf der Baustelle. Und ich bin wieder da, nachdem ich letzten Monat, in der letzten Ausgabe nicht dabei war. Hallo Franzi.
Hallo Arthur. Mich freut es auch sehr, dass du wieder dabei warst. Ich musste eine Folge alleine moderieren und dann fühlt man sich schon manchmal ein bisschen hilflos und alleine.
Ja, es tut mir leid.
Ist okay.
Wie du ja weißt, musste ich ein bisschen arbeiten, um mich um die Geschenke zu kümmern. Die Geschenke bezahlen zu können, die jetzt in der Weihnachtszeit anstehen. Und genau, das ist heute, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema Weihnachtszeit, Besinnlichkeit. Und das wissen wahrscheinlich ja viele nicht mehr, aber Weihnachten hatte ja mal einen religiösen Ursprung.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Ach komm.
Tatsächlich.
Kreuzigung oder so.
Genau, Kreuzigung. Nee, Kreuzigung ist Halloween.
Ah, sorry. Ja. Voll vertauscht und jetzt irgendwie.
Genau, und darum geht's heute. Wir wollen über
Religion sprechen. Ja, wir sprechen heute über Religion im weitesten Sinne. Ich würde sagen, wir sprechen über Glaube, aber das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer ausdiskutieren. Wir haben zunächst einmal eine neue Unterstützung im Studio. Die Yvonne ist heute da.
Hallo Yvonne.
Hallo Yvonne, danke, dass du aufnimmst und alles andere auch machst. Und wir haben heute einen Gast, wie immer. Heute bei uns ist Percy Lovis Bulayumi. Aus dem 22.
Richtig? Hat sie das richtig ausgesprochen?
Korrekt ausgesprochen, ich feiere sie innerlich.
Sehr gut.
Hallo allerseits.
Sehr gut.
Ich hab schon ein bisschen vorher geübt. Das ist nämlich Französisch. Oder ja, nicht ganz wahrscheinlich.
Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also der Name besteht, also der Nachname vor allem besteht aus 4 Konsonanten und 4 Vokalen.
Lovis Bulayumi.
Bulayumi, genau. Also Lovis ist mein zweiter Vorname und Bulayumi ist der Nachname.
Ach so, deswegen auch der Bindestrich.
Genau.
Ich verstehe. Ich war mit meiner Anmoderation noch nicht fertig.
Es tut mir leid, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Du darfst weitermachen.
Danke. Percy kommt aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk und hat sich gerade eigentlich selbst ganz schön vorgestellt. Und zwar hat er gesagt, er wollte ursprünglich die Laufbahn eines Bauingenieurs einschlagen. Heute ist er sein eigener Bauingenieur und arbeitet an sich selbst. Schön, dass du hier bist, Percy.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir starten jede Sendung wie folgt.
Wir stellen 3 lustige Fragen, entweder oder Fragen, an die jeweilige Gastin. Und auch für dich haben wir heute 3 Fragen vorbereitet, die du am besten bitte ganz kurz und knackig beantwortest. Und ich glaube, Franzi fängt an mit der ersten Frage.
Genau. Es entweder oder und dann noch kurz erklären, warum.
Wie lange habe ich Zeit zum drüber nachdenken?
Gar keine.
Alles klar.
Es muss schnell gehen hier.
Zack, zack, zack.
Frage 1. Diesseits oder jenseits?
Diesseits und jenseits. Entweder oder, ich weiß, aber das ist schon so schwer. Ihr fragt mich zum Thema Glaube und Religion und sagt dann diesseits oder jenseits.
Du sollst ja auch erklären, warum du dich für eines entscheidest.
Aber er entscheidet sich ja nicht für eines.
Dann,
ja, es ist trotzdem eine entweder oder.
es ist eine entweder oder Frage und dann sage ich jenseits.
Mhm. Warum?
Weil ich mir das Jenseits hierher hole. Ins Diesseits.
Mhm.
Gut. 2. Frage. Besinnlichkeit oder Sinnlichkeit? Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht vorher.
Ja, das Problem ist, ich mache mal die Antwort und dann, also Besinnlichkeit oder Sinnlichkeit? Sinnlichkeit. Mhm. Sinnlichkeit, weil ich ein Mensch bin.
Mhm.
Allerdings führt die Frage zu einer Teilung eigentlich, weil also ich verstehe mich als Wesen, das sowohl Körper, Geist als auch Spirit, also Seele ist. Und wenn ich jetzt die Sinnlichkeit wähle, dann entscheide ich mich eigentlich für den Körper.
Aber
nein, keine Nachfragen.
Okay, gut. Wir kommen zur 3. Frage. Zufall oder Schicksal?
Es gibt keinen Zufall, also Schicksal.
Okay, das war eindeutig.
Das sich aber verändern kann.
Absolut.
Das Schicksal kann sich verändern.
Ich kann es verändern.
Du kannst dein Schicksal verändern.
Ich kann mein Schicksal verändern. Daran glaube ich.
Sehr gut, das war eine sehr, sehr schöne und interessante Einleitung. Vielen Dank für deine schnellen Antworten. Ich würde sagen, um dich weiter vorzustellen, spielen wir als nächstes den Song, den du für uns mitgebracht hast. Der da wäre?
Von Xavier Naidoo, Führ mich ans Licht.
Alles klar.
Und viel Spaß dabei.
Song ab.
Das war Xavier Naidoo mit Führ mich ans Licht. Percy, du hast, warum hast du den Song ausgewählt?
Läuft die Aufnahme weiter?
Ich habe lange überlegt und wollte eigentlich zuerst ein anderes Lied wählen und dann bin ich drauf gekommen, hey Percy, das ist das Lied, das du eigentlich mindestens einmal die Woche hörst, gefühlt. Und auch ständig mitsingst. Und ich bin vor einem halben Jahr draufgekommen, dass dieses Lied für mich, ich meine, ich weiß natürlich nicht, was sich Xavier dabei gedacht hat, aber für mich ist das eine Art Zwiegespräch mit Gott.
Also weil ich wollte nämlich fragen, an wen richtet sich das überhaupt?
Also ich glaube, das ist ein Dialog. So wie es sich für mich anfühlt, ist dieses Lied ein Dialog quasi, wo er mit Gott oder der Göttlichkeit in sich selbst quasi in Kommunikation tritt.
Ja, das fand ich auch interessant in unserer Musikauswahl, dass es im Endeffekt auf die Linse oder Perspektive drauf ankommt, aus der du hörst. Mhm. Das ist natürlich an sich logisch, aber auch bei Liedern. Gab es Lieder, wo ich gesagt habe, den will ich spielen, weil es was mit Glauben zu tun hat und du gesagt hast, was hat es damit zu tun und andersrum auch. Deswegen kann auch den Song wahrscheinlich jeder so hören.
Genau, also das kann man total anders interpretieren. Ich habe ihn als Jugendlicher ganz anders gehört quasi. Da ging es für mich klar um irgendwie Trennungsschmerz oder ich weiß nicht was und da singt er seiner Geliebten, die singt er an oder so und jetzt höre ich das ganz anders. Also.
Hm. Noch ein kurzer Kommentar zu Xavier Naidoo.
Ja, muss man glaube ich nicht weiter drauf eingehen, oder?
Kann man also, aber auch gerne. Also.
Kann man die Kunst vom
Künstler trennen?
Künstler trennen? Ja. Doch.
Ich denke ja. Das kann man und das ist auch unsere Aufgabe, weil ansonsten müssten wir unsere gesamte westliche Gesellschaft in Frage stellen, weil wenn wir geprägt sind von Menschen wie Kant und Hegel, die auf der einen Seite wunderschöne Dinge hinterlassen haben, also gerade der zweite kategorische Imperativ, der Zweck liegt in sich selbst, ist etwas, das ich in meiner Arbeit täglich anwende. Aber wenn ich jetzt weiß, was Kant zum Beispiel oder Hegel über schwarze Menschen gesagt haben und Kant jemand war, der Hegel Heidelberg eigentlich nie verlassen hat, also auch keinen Zugang zu schwarzen Menschen hatte, also krass rassistisches Gedankengut reproduziert hat, das sich auf unterschiedlichsten Weisen dann in unserer Gesellschaft, in unserem kollektiven Bewusstsein manifestiert hat quasi und das dazu führt, dass gewisse Phänomene weiterhin existieren, dann sage ich, ja, wir können die Kunst vom Künstler trennen.
Ja, und man könnte halt auch nicht mehr auf Michael Jackson abdancen, wenn man das nicht könnte.
Ich höre auch nicht mehr Michael Jackson. Einfach, weil ich es mit... Ich fühle nicht mehr das Gleiche.
Das Ding ist, wollen wir wirklich dorthin gehen?
Nein, wollen wir nicht. Dazu machen wir dann eine eigene Sendung.
Genau. Nächstes Mal geht es um die Kunst und den Künstler.
Voll.
Heute geht es um Percy.
Absolut. Herzlich willkommen nochmal.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und nochmals vielen, vielen Dank für die Einladung, weil ich habe das Gefühl... ich kenne die Sendung jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, da geht es einfach um die Human Experience quasi. Also wir sind hier, um einfach real zu sein, um echt zu sein quasi, um zu zeigen, hey Leute, ihr seid da draußen nicht alleine quasi. Also wir haben es alle nicht einfach quasi. Das Ding ist halt, wir tun halt alles so, als ob es super chillig, super straight laufen würde. Und wenn wir aber anfangen würden zu teilen, dann würde es uns allen besser gehen und wir würden uns begegnen. Und das ist so wichtig, was ihr tut. Also vielen, vielen Dank dafür.
Danke.
Vielen Dank. Das führt uns, glaube ich, auch direkt zu unserer ersten Frage, oder?
Genau. Wie du weißt, geht es ja in unserer Sendung um die Quarter-Life-Crisis als das übergeordnete Thema. Und was würdest du denn sagen, was bedeutet die Quarter-Life-Crisis für dich? Ist das irgendwas, womit du mal aktiv dich beschäftigt hast?
Der Begriff war mir komplett neu, aber wie du es ausgesprochen hast, habe ich es verstanden. ja, da hängt man ganz schön drinnen, so vom Gefühl her. Also bei mir war es halt das Ding, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, welchen Weg schlage ich da eigentlich ein? So quasi, warum tue ich mir das an? Welchen Ausblick hat mein Leben eigentlich? Also wo geht's hin? Und gleichzeitig auch nicht das Vertrauen da hinein zu haben, dass es gut wird. Mhm. Und das war eben so in dem, so um die 25 herum. Und ja, da hat
mir... Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 30. Mhm. Okay. Und da hat mir unter anderem der Glaube geholfen.
Okay, also kann man sagen, du warst auf jeden Fall konfrontiert mit der Quarter-Life-Crisis, aber...
Definitiv.
Ohne es zu wissen, ja?
Ohne es zu wissen, aber definitiv. Mhm.
Genau.
Und du hast das Gefühl, dass du damals, dass damals zu wenig darüber gesprochen wurde in, weiß nicht, deinem Umfeld oder so, weil du hast ja eben gesagt, dass eben Leute in unserem Alter da nicht drüber sprechen.
Naja, ich habe ja schon einige studiert, wie wir wissen. Zu der Zeit habe ich damals Wirtschaft studiert. Und das Ding war, dass gerade an der Wirtschaftsuniversität quasi, also wo hat denn sowas Platz?
Darüber habe ich in unserer letzten Folge gesprochen. Aber das Resultat war auch eher mangelhaft.
Mhm. Ja. Ist schwierig. Also ich merke das, was ich jetzt tue, in meinem jetzigen, also ich bin auf der einen Seite, ich bin Behindertenpädagoge, arbeite mit Menschen mit Behinderung und mache auch noch Workshops zum Thema Empowerment, also Kinder- und Jugendbereich, aber genauso mit Erwachsenen. Lange Zeit, also ich komme ursprünglich auch aus der Antirassismus-Schiene, sage ich jetzt einmal, Antirassismus-Schiene unter Anführungszeichen deshalb, weil es für mich eigentlich keine Antirassismus-Arbeit gibt. Es gibt eine rassismuskritische Arbeit und man kann sich angucken, was Rassismus ist, aber da will ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Mittlerweile eben der Fokus auf das Miteinander. Bin systemischer Aufstellungsleiter, also Familienaufstellungen, Organisationsaufstellungen und von daher ist mir generell so Traumata, die Aufarbeitung von Traumata, beziehungsweise auch die Auseinandersetzung mit sich selbst und die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen extrem wichtig. Und in dem Bereich oder in der Blase, sage ich jetzt, in der ich mich bewege, kann ich sehr wohl über diese Themen reden. Also ich kann sagen, ich bin ein sehr privilegierter, gesegneter Mensch, der tatsächlich einfach in meinem Umfeld genau diese Themen besprechen kann und den Menschen so begegnen kann, wie ich bin. Und dadurch haben die Menschen in meinem Umfeld dann auch das Gefühl, sie können mir auch begegnen, wie sie sind. Beziehungsweise, also wir spiegeln uns gegenseitig. Letzten Endes weiß ich gar nicht, wer was gestartet hat, sondern es ist ein wunderschönes Miteinander. Und ja, also sich gegenseitig empowern in der Begegnung, das ist eigentlich das, worum es mir geht. Und
Ich würde noch mal gern kurz zurück zur Quarter-Life-Crisis kommen. Du hast gesagt, dass das für dich sich dadurch definiert, dass man nicht so genau weiß, wohin es gehen soll und wie man seinen Weg gestalten möchte.
Ich glaube, man ist, also bei mir war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin komplett verloren. Aber nicht, also es war nicht bewusst da. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich war komplett verloren. Das Gefühl, also es hat sich so manifestiert, dass ich einfach einen ständigen Druck gespürt habe, dass ich ständig leisten muss. Ich muss die ganze Zeit Leistung erbringen. Also es ging nur um Leistung und zwar gar nicht zu hinterfragen, wieso tue ich das eigentlich, sondern das war von außen scheinbar vorgegeben, von unterschiedlichen Stellen, beziehungsweise habe ich diese Erwartungshaltung abgelesen. Also ich habe das antizipiert und ja, habe versucht, dem gerecht zu werden. Und wie willst du etwas gerecht, das nicht deins ist? Das eigentlich nicht deine eigene Idee ist, nicht deine Intention ist.
Aber kommst du aus einem sehr strengen Elternhaus oder wann hast du das gemerkt, sag ich mal? Wann wurde dir das bewusst, dass es so ist?
Komme ich aus einem strengen Elternhaus? Jein. Jein dazu, aber ich komme auch aus einer strengen Gesellschaft. Mhm. Wieso sage ich das? Ich komme aus einer Gesellschaft, in der wir bewusst gewisse Gefühle nicht leben dürfen. Also die werden einfach sanktioniert. Also wir haben 6 Primäremotionen. Das sind Angst, Freude, Trauer, Wut, Ekel und Scham. Und drei davon dürfen wir nicht leben. Wollt ihr raten oder soll ich es einfach mal sagen?
Bitte sag's nochmal.
Du magst raten. Okay. Ich kann es gerne nochmal sagen. Also Angst, Trauer, Wut, Freude, Ekel und Scham.
Trauer dürfen wir nicht leben.
Trauer dürfen wir nicht leben, korrekt.
Angst dürfen wir nicht leben.
Angst dürfen wir leben.
Okay.
Ekel dürfen wir auch leben. Scham vielleicht nicht.
Ekel dürfen wir nicht leben.
Ekel dürfen wir nicht leben.
Ich komme gleich dazu, wieso.
Okay. Dritte?
Wut.
Wut? Okay, erklär mal bitte.
Diese sechs Primäremotionen haben alle eine Lichtseite und eine Schattenseite. Also eine konstruktive und eine destruktive Seite. Wenn wir jetzt Ekel, Wut und Trauer hernehmen, Trauer in der positiven Ausrichtung hilft uns loszulassen, über Sachen hinwegzukommen. In der negativen Ausrichtung verbleiben wir in einem sehr depressiven Zustand. Ekel in der positiven Ausrichtung hilft uns, unsere Grenzen zu wahren. Ekel ist eigentlich so ziemlich die erste Primäremotion, die gebrochen wird. Also in der negativen Ausrichtung lassen wir alles zu oder wir lassen gar nichts zu. Das heißt, wir kennen das alle. Jo, das ist doch der Onkel Karl, den kennst du eh, jetzt gib ihm doch ein Bussi. Das passiert im Alter von ich weiß nicht wie vielen Jahren und erste Grenze mal gekappt. Das Kind findet den Typen einfach nur eklig, will eigentlich nicht von ihm abgeknutscht werden, aber es muss sich das gefallen lassen. Und so lernen wir in dieser Gesellschaft, dass wir eigentlich alles zulassen müssen und irgendwann sind wir so fremdbestimmt, dass wir alles zulassen oder gar nichts mehr. Und eigentlich in einer ständigen Paranoia leben oder ständig irgendwie in der Ellbogentechnik so quasi unsere Grenzen wahren wollen. Und bei der Wut ist es so, genau, was ich nicht gesagt habe, Trauer sagt uns etwas ist schade, Ekel sagt uns etwas ist grauslich, Wut sagt uns etwas ist falsch. Sprich, Wut in der positiven Ausrichtung ist eine Komponente, also ist eine Kraft, um Sachen zu verändern. In der negativen Ausrichtung bist du einfach nur destruktiv. Du richtest deine Wut unkontrolliert gegen dich selbst, gegen andere Menschen, aber du veränderst eigentlich nicht die Situation, in der du gerade bist und dich befindest.
Also muss man quasi versuchen, die Wut in eine konstruktive Handlung umzuwandeln.
Korrekt.
Aber ich würde sagen, die Wut, die nicht konstruktiv ist, die wird schon viel gelebt, oder?
Die wird gelebt, genau. Danke, dass du das sagst, wir dürfen die positiven Ausrichtungen nicht leben.
Okay.
Ja. Mhm. Das nehme ich mir jetzt mit, um das nochmal besser rüberzubringen. Dankeschön. Und vor allem, das Ding, was ihr hier macht, ich unterstelle euch jetzt, das ist auch aus einer gewissen Wut heraus entstanden.
Ja.
Ja.
Mhm. Und das finde ich richtig schön, ihr habt die Wut genutzt.
Ja, kann man.
Wir geben unser Bestes. Macht ja sonst keiner.
Ja, genau. Also es geht ja auch um Enttabuisieren, weil wir auch also wütend sind, dass einfach nicht drüber gesprochen wird. Ja. Und bevor wir, sag ich mal wirklich offen darüber gesprochen haben, habe ich bis dato wahrscheinlich selten mit Leuten über die Problematik gesprochen. Beziehungsweise auch, wie du so ein bisschen gerade gesagt hast, nie so aktiv über dieses, ich meine, ob man es jetzt Quarter-Life-Crisis labelt oder Erwachsenwerden, Krise. Mhm. So mit dem Problem haben ja viele zu kämpfen, aber dass es wirklich mal so angepackt wird, dass es eben.
Aber es ist ja ein Wahnsinn. Also da bestehen Phänomene, über die wir einfach nicht reden, aber sie wirken. Sie sind extrem wirksam, aber es wird geschwiegen.
Voll. Ja, es ist sehr spannend, weil, kleiner Einwurf, es ist kein individuelles Phänomen, sondern ein soziales. Und darüber schreibe ich gerade meine Seminararbeit.
Cool. Über die Quarter-Life-Crisis.
Über die Quarter-Life-Crisis. Ich werde das präsentieren.
Dann kann ich dich ja nächste Folge interviewen.
Na, bitte.
Expert. Und
vielleicht leitest du sie auch an mich weiter. Würde sie gerne lesen.
Selbstverständlich.
Dankeschön.
Und wir stellen die natürlich auch auf unsere Homepage von...
Keine Werbung, bitte. Das unterstütze ich nicht.
Gut, wo waren wir?
Ich habe auch die Frage vergessen, um dies vor dieser Emotions... Sache, nee, es ging darum...
Strenge Gesellschaft.
Genau, woher dieser Druck kam im Endeffekt.
Genau.
Und dein Elternhaus auch.
Elternhaus einerseits, aber vor allem die Gesellschaft. Mhm. Beziehungsweise, meine Eltern sind ja auch nur Menschen.
Das stimmt,
das heißt, nehme ich an. Die bekommen den Druck genauso ab wie ich. Mhm. Die sind genauso geprägt worden und handeln aus ihrem Erfahrungsfluss heraus, also all dem, was sie jemals erlebt haben. Sprich, meine Eltern... für Sachen verantwortlich zu machen, für die sie gar nicht verantwortlich sein können, für eine Brille, die sie halt aufhaben oder hatten, das kann ich mittlerweile nicht mehr tun.
Aber es gibt ja auch Menschen, die Brille aufhaben, aber sie dann eben abnehmen.
Meine Eltern haben sie oft abgenommen. Und auch jetzt ist es so, also ich bin gerade wieder in einem sehr innigen Dialog mit meinen Eltern und bin überrascht, wie viel Veränderung da stattgefunden hat, beziehungsweise vielleicht bin ich auch einfach älter geworden und sehe sie anders. Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, dass ich komme aus einem sehr reflektierten Elternhaus. Mein Vater ist Theologe, Philosoph, kulturschaffender Autor. Meine Mutter ist self-made, wenn ich das so sagen darf, also Handelsakademikerin, aber sie ist viel, viel mehr, viel, viel tiefer und ich könnte eigentlich fast sagen, dass ich die tiefer gehenden Gespräche eher mit ihr habe als mit ihm. Und sie ist diejenige, die mir auch den Weg zum Glauben aufgezeigt hat, obwohl er Pastor war. Also das ist auch
für mich. Also dein Papa war oder ist
Pastor? Er war Pastor,
genau. Und welche Religion?
Ich bin methodistisch getauft worden. Also er war Pastor in der methodistischen Gemeinde in Wien, in der Sechshausenstraße, im 15. Bezirk, für die englischsprachige, deutschsprachige und französischsprachige Community zuständig. Und ja, mit 7 dann in den 22. Bezirk gezogen und dort dann in ein Kloster gekommen, also in die Volksschule. Und weil ich beim Erstkommunionsunterricht mitgemacht habe und das Ganze so cool fand und damals so verliebt war, also das ist ja das Ding mit der Kirche, sag ich mal, du singst wunderschöne Lieder und das ist, also ohne die Kirche schlecht machen zu wollen, aber gerade bei Kindern, was am besten funktioniert, sind einfach die Geschichten und die Lieder quasi. Voll. Also die tatsächliche Auseinandersetzung, die findet erst viel später statt. Ja. Und das Ganze war halt so schön, dass ich meine Eltern angebettelt habe, ich will das unbedingt machen. Und dann meinten sie, du weißt was, wir treten einfach alle über. Und seitdem sind wir Katholiken.
Und methodistisch, kannst du da mal ganz kurz einen Satz sagen, was diese Religion ist auszeichnet?
Kommt aus der anglikanischen Strömung. Was zeichnet die Kirche aus? Also einerseits, sie haben wesentlich weniger Sakramente als die römisch-katholische Kirche. Was ich wunderschön finde, ist, dass die Kommunion gemeinsam, also die gesamte Gemeinde geht nach vorne zum Altar, stellt sich um den Altar herum und die Kommunion wird gemeinsam eingenommen. Das Miteinander war für mich ein ganz anderes, gerade die Erfahrung als Kind. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass mein eigener Papa Pastor war, also das auch nochmal irgendwie was gemacht mit mir. Und man darf heiraten. Also das Zölibat gibt es nicht.
Okay. Aber dann seid ihr alle konvertiert und dein Papa
hat sein Amt niedergelegt.
Ah, okay. Weil du das initiiert durch
Nee, das hatte andere Gründe. Also er hat das davor schon niedergelegt. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten einfach innerhalb des österreichischen Verbunds. Und ja, das würde ich jetzt dabei belassen.
Okay.
Gut.
Wolltest du was fragen? Sonst.
Nur, du
kannst mich gerne fragen. Das Ding ist einfach nur, dass ich die Themen meines Vaters sind die Themen meines Vaters und ich bin heute hier.
Absolut. Deswegen, ich wollte jetzt wissen, wie es dann weitergegangen ist. Dann seid ihr, bist du.
Genau, ich bin in den 22 gezogen, Katholik geworden, habe Kommunion, Firmung, Jugendgruppe, alles Mögliche mitgemacht. Und irgendwann mit 15 Jahren habe ich mir gesagt: Nee, geht nicht. Will ich nicht mehr, packe ich nicht.
Warum nicht?
Es hat zwei Gründe. Das eine war, dass ich ich bin mit dem Priester damals nicht klargekommen. Also ich fand ihn einfach nicht so sympathisch, muss ich jetzt im Nachhinein noch gestehen. Der hat für mich ziemlich viel Scheiß geredet. Nach dem, was er gesagt hat, also meine erste Ausrede war damals, nach dem, was der da sagt, ist, bin ich der Meinung, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn sein kann. Also das war so die intellektuelle Rechtfertigung dafür, wieso ich auf einmal keinen Bock mehr hatte. Tatsächlich bin ich aber später dann drauf gekommen, ich habe einfach zu viel von ihm verlangt. Ich habe von einem Menschen viel zu viel verlangt. Ich habe von ihm verlangt, eigentlich erwartet, dass er eine erleuchtete Person ist. Und ich glaube, das ist oftmals das Problem, das wir generell mit Religion haben, dass wir haben uns diese Positionen geschaffen, die gottgleichen Charakter, gottgleichen Status eigentlich haben, und haben Menschen eingesetzt. Und wir sagen uns aber nicht, dass das Menschen sind. Wiederum, wir reden nicht über die Human Experience. Wir teilen nicht quasi. Und dann passieren natürlich alle möglichen Skandale und ja, ganz viel Scheiße, die Menschen verbrochen haben. Aber wir machen es an dem Glauben fest. Und weil wir nicht in der Lage sind, die Menschen zu sehen, weil wir eben nicht miteinander in Dialog gehen und miteinander teilen.
Ist das jetzt eine Anspielung auf religiöse Gewalt auch?
Es war jetzt so eine... Nein, du hast es schon auf jeden Fall verstanden. Es war jetzt eine Anspielung auf so ziemlich alles, was man irgendwie an Religion, sage ich mal, an den Institutionen aussetzen kann. Also, ja, grob. Ich bin jetzt nicht ins Detail gegangen, habe jetzt nicht unterschiedliche Sachen benannt, aber so, das ist für mich jetzt so eine allgemeine Antwort auf vieles, was schief läuft.
Also als Beispiel, wenn man dann sagt, Priester dürfen keinen Sex haben, klar, dass die sich dann irgendwann an Kindern ausleben.
Es sind Menschen.
Ja, also es ist klar, es ist scheiße und so.
Es ist richtig, richtig, richtig scheiße.
Aber es ist im Prinzip nicht die Schuld des Individuums.
Genau.
Aber dann entschuldigst du die Person.
Nein, es ist ein Vorwurf an die Institution.
Also wäre die Folge daraus, diese Institutionen zu schließen?
Nein, würde ich so auch nicht sagen. Also ich entschuldige nicht die Person, weil die Person hat eine Entscheidung getroffen. Und die Person hätte auch austreten können. Die Person hätte sagen können, sorry, aber das liegt mir nicht. Ich schaff's einfach nicht. Und das haben sie nicht getan. Sie haben ihr Amt missbraucht, sie haben ihre Macht missbraucht.
Eine Macht, die ihnen aber gegeben wurde.
Die ihnen gegeben wurde. Ich kann trotzdem auch nicht, weil die Institution ist einfach nur ein Gebilde, sage ich jetzt einmal so quasi. Das ist einfach ein System, das wiederum von Menschen befüllt worden ist. Sprich, letzten Endes sind es die Menschen, die darüber reflektieren müssen, so hey, passt das so noch? Was müssen wir denn eigentlich verändern? Wie geht es denn eigentlich unseren Glaubensbrüdern, sage ich jetzt einmal so, wie geht es den Priestern eigentlich? Also auch so das Miteinander, die Transparenz auch, dass da auch aufzuzeigen, hey, da wird tatsächlich was getan.
Also sozusagen die institutionelle Struktur auf Menschen mehr auszulegen.
Und ich meine, das Ding ist, ich tue mir gerade ein bisschen schwer. Also ich merke gerade so, ich sage nicht alles, was ich sagen will, einfach weil ich niemandem zu nahe treten will. Aber der liebe Konstantin möge mir verzeihen. Das ist der Pfarrer in meiner Gemeinde. Die römisch-katholische Kirche hat ein Problem.
Ja.
Hat ein riesiges Problem. Das können wir, ja, es wäre, ich komme schlecht dabei vor, wenn ich jetzt da drum herum rede. Voll. Mhm. Macht auch keinen Sinn. Das Ding ist, genauso wie bei Polizisten gibt es Gute und gibt es Schlechte, sage ich jetzt einmal, wenn man in dem Terminus gut und schlecht reden will.
Es gibt Leute, die können damit umgehen und Leute, die können nicht damit umgehen.
Dankeschön, genau. Trotzdem begünstigen die Rahmenbedingungen, dass es zu Fällen kommt, wo Menschen einfach nicht damit umgehen können. Und jene, die damit umgehen können, die haben den anderen einiges voraus.
Voll.
Die bringen halt schon mal ganz viel mit, einfach so von, keine Ahnung, wie die bestärkt worden sind von klein auf im Elternheim oder was auch immer, was da für Themen nicht da waren. Und dann gibt es halt doch auch noch, wie überall, traumatisierte Menschen, die wo reinkommen und dann einfach Scheiße verbrechen. Und da glaube ich, da geht es gar nicht nur um die römisch-katholische Kirche oder andersrum, die römisch-katholische Kirche leistet nicht unbedingt das, was sie leisten sollte. Weil wenn die römisch-katholische Kirche jetzt wirklich für unsere Seele da ist, dann erwarte ich mir eigentlich eine tiefer gehende Anleitung, Auseinandersetzung so quasi. Also ich habe nicht das Gefühl, um jetzt wieder zurückzukommen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich innerhalb der römisch-katholischen Kirche angeleitet wurde, wie ich meinen Glauben ausleben kann, beziehungsweise wie ich mit der Göttlichkeit in mir in Verbindung treten kann.
Okay, also Institutionen nicht zwingend nein, also nicht zwingend schlecht, aber falsch ausgeführt von der römisch-katholischen Kirche. Wie ist es dann
das
weitergegangen?
Das kann ich so unterschreiben.
Was hast du dann für eine Konsequenz daraus gezogen?
Ich bin 10 Jahre lang auf Pfaden des Buddhismus, auf Pfaden des Islams, ich habe mich einfach mal umgeguckt, umgehört, eingelesen. Und mit 25 Jahren, da habe ich gerade eine Ausbildung gemacht, also neben dem Studium. Ich habe gewusst, Studium wird immer weniger interessant und dann habe ich eine Ausbildung angefangen zum Pädagogen. Und wir hatten ein Wochenende in dem Kloster verbracht. Das war zufällig, dass es jetzt ein Kloster war. Und wie es halt so ist, haben einige meiner Studienkolleginnen sich ziemlich lustig gemacht über die Religion, über die Nonnen, und das ist mir nahegegangen. Also aus irgendeinem Grund habe ich eine Verletzung empfunden und ich wusste nicht, wieso mich das so gekränkt hat. Und plötzlich habe ich verstanden, hey, das ist der Glaube meiner Mutter. Das ist der Glaube meiner Mutter, über den sie sich gerade lustig machen. Deswegen geht mir das so nahe. Und wie ich tief in die Reflexion gegangen bin, habe ich verstanden, beziehungsweise habe nochmal meine Mutter betrachtet. Und meine Mutter ist eine Frau, die jahrelang, 2 Jahrzehnte lang, um 5 in der Früh aufgestanden ist, uns was zum Essen gemacht hat, damit wir, wenn wir von der Schule nach Hause kommen, was Warmes zum Essen daheim haben. Und dann um 2 in der Früh ins Bett gegangen ist, so quasi als Letzte dann auch noch so das Geschirr gemacht hat und das Ganze. Und das hat sie irrsinnig lange gemacht und hat auch noch extrem viel Rassismus erfahren in diesem Land und ist aber die strahlendste Persönlichkeit, die ich kenne. Und ich habe nicht verstanden, wie sie das packt. Ich habe nicht verstanden, was ihr Kraft gibt, wie das durchzuhalten, das weiterzumachen. Ich hätte es mir für mich nie vorstellen können, einfach so in diesem Momentum die ganze Zeit unterwegs zu sein, bis ich dann drauf gekommen bin, naja, was hat sie eigentlich all die Jahre gemacht? Sie hat gebetet. Sie hat gebetet, sie hat ihre Lieder gesungen, sie hat Kraft in der Verbindung zu Gott oder zur Göttlichkeit in sich gefunden. Und da habe ich dann verstanden, es ist komplett wurscht, was die Menschen um mich herum sagen, ob es Gott geben mag oder nicht, solange ich beobachten kann, dass jemand aufgrund seines oder ihres Glaubens so viel Kraft, so viel Motivation, so viel Bock aufs Leben hat, ist da was dran? Und das hat mich interessiert, das wollte ich herausfinden. Hm. Wie kann dir das? Ich will das auch.
Ja, ist ja auch tendenziell, ich habe das auch letztens irgendwo gelesen, ich kann es jetzt leider nicht mehr sagen, wo, aber ich mache auch persönlich die Erfahrung, dass Menschen, die wirklich hinter ihrem Glauben stehen und denen auch die Möglichkeit haben, den auszuleben, tendenziell glücklicher sind, weil Macht ist ja auch irgendwie logisch. Man könnte das jetzt aber auch ein bisschen kritischer sehen und sagen, dass der Glaube oder, also von den meisten Leuten jetzt, die ich eben kenne oder was ich jetzt, worauf ich anspiele, sind Leute, die schon einer Religion auch angehören, also auch diesen institutionellen Faktor irgendwie drin haben. Man könnte das jetzt auch kritisch sehen und sagen, die Leute brauchen eben eine obere Macht, die ihnen sagt, so und so lebt man richtig und das ist falsch und das darfst du und das nicht. Das macht sie dann, also die Regeln machen sie irgendwie, die Einschränkungen machen sie dann glücklicher.
Und ich würde sagen, es ist eine innere Macht. Quasi. Also ich glaube, gerade bei meiner Mutter, die ist frei in ihrem Glauben. Also da gibt es die obere Macht, sage ich mal, dieses Vorgegebene, die Regeln oder so, das gibt es für sie nicht, sondern sie macht die Regeln für sich. Ich habe mich vor 3, 4 Jahren mit einem Atheisten unterhalten. Das war ein richtig schönes Gespräch. Also ich eben von der Seite, hey, es gibt Gott, und er von der Seite, es gibt Gott nicht. Und wir haben die ganze Nacht durchgequatscht und am Ende haben wir uns die Hand gegeben und gesagt, du hast recht und du hast recht. Mhm. Weil wir, auch wenn wir bei unserem Standpunkt geblieben sind, trotzdem die Position des jeweils anderen einnehmen konnten. Und weil wir gesehen haben, hey, das macht absolut Sinn, was die Person sagt quasi. Und ich glaube, darum geht es, dass wir uns dessen besinnen, was wir als Menschen können, wozu wir in der Lage sind, wenn wir an uns glauben. Sprich, ob es jetzt der Glaube an eine höhere Macht ist oder der Glaube an mich und meine Fähigkeiten. Am Ende des Tages ist es komplett wurscht. Hauptsache, du hast etwas, das dich weitermachen lässt, das dir Kraft gibt.
Finde ich schwierig, weil Kokain lässt mich manchmal auch weitermachen und gibt mir Kraft auch. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie im gleichen...
Ich werde jetzt nicht dich persönlich ansprechen, aber jemanden, der jetzt, sage ich mal, ein heftiger User ist. Also so, ich kenne Leute, die ziehen alle 20 Minuten ihre Lines. Und glaubt er dann an sich?
Wahrscheinlich nicht. Wolltest du darauf hinaus, dass das, was dir dabei hilft, an dich selbst zu glauben, alles recht ist dann quasi in dem Kontext? Weil ich habe es jetzt eher verstanden, so alles, was überhaupt hilft, weiterzumachen.
Ich bin ja beim inneren Glauben gewesen, so quasi. Also die Göttlichkeit in mir selbst drinnen. Die innere Macht. Du hast die Macht von oben angesprochen und ich meine jetzt die innere Macht quasi. Kokain ist jetzt nichts, das in mir, also es ist nicht so, dass ich an Kokain glaube und dann spüre ich, dass es einschießt. Ich habe es nicht genommen, aber ich habe irgendwelche Drüsen, die auf einmal Kokain produzieren und auf einmal ist es da und ich bin komplett da, sondern nein, ich muss etwas nehmen. Mhm. Und das ist beim Glauben nicht so. Also mein Glaube unterscheidet sich vom Kokain.
Ja.
Also ist dein Glaube auch gleichgesetzt mit Selbstbewusstsein?
Mein Glaube ist gleichgesetzt mit Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Vielleicht kann ich Folgendes sagen. Ich bin nicht im Glauben gefestigt. Wenn ich im Glauben gefestigt wäre, wäre das Gespräch jetzt auch nicht so interessant. So kriege ich voll die coolen Inputs von euch. Weil jemand, der im Glauben krass gefestigt ist, da tue ich mir oft schwer, diese Menschen zu verstehen, quasi, weil ich dann oft das Gefühl habe, dass da redet kein Mensch mehr mit mir.
Ganz kurz, kannst du dein Mikro ein bisschen näher ranhalten?
Ja. Dankeschön. Da redet kein Mensch mehr mit mir. Aber es ist so schön, auf dem Pfad zu mir selbst zu sein. Also für mich ist der Glaube eigentlich der Pfad zu mir selbst.
Aber dann erklär jetzt bitte noch mal kurz dieses Dreierspiel, Zusammenspiel zwischen Religion, Glauben und Gott.
Mhm. Darf ich kurz vorher noch was anderes erklärt bekommen? Nämlich okay, die Göttlichkeit Arthur. In mir.
Ja,
ich glaube, Yvonne winkt, mal ganz kurz.
Wir machen eine Pause und wir spielen mal ein Lied. Und ich würde jetzt schon vorschlagen, weil wir jetzt die ganze Zeit über die katholische Kirche gesprochen haben, dass wir Rammstein spielen.
Ja.
Noch lachst du. Das ist ein sehr tief, so habe ich auch gelacht, als mein Mitbewohner mir den Song gezeigt hat.
Deep. Okay, cool.
Aber es ist ein sehr, ich glaube, du wirst das Lied mögen.
Cool.
Das heißt nämlich Zeig dich.
Mhm.
Und
cool.
Genau, das spielen wir
cool.
jetzt mal,
gut.
oder?
Dann spielen wir das jetzt einfach mal.
Okay, dann
gut.
geht's weiter mit Erklärung.
Ich freue mich sehr.
Viel Spaß bei Rammstein.
Der Baustelle
zurück.
Wow. Urgeil. Urspannend. Und es ist genau das Traumata, das viele von uns teilen. Ich frage mich, es gibt unterschiedlichste Institutionen, unterschiedlichste Gruppierungen, unterschiedlichste Clans, die in der Welt keine Ahnung was gemacht haben. Und ja, römisch-katholische Kirche war lange Zeit ganz vorne dabei. Mittlerweile habe ich halt eher das Gefühl, dass ihr Ruf ihr noch immer, also der, ja, das hängt ihnen einfach nach, das werden sie so leicht einfach nicht mehr los. Aber da sind wir wieder beim Thema, was wir vorher besprochen haben. Wir verurteilen die Kirche für den Bullshit, den Menschen angestellt haben.
Aber die Kirche gäbe es nicht ohne Menschen. Also ich finde, dass das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn wir das eine kritisieren, kritisieren wir automatisch auch das andere.
Ich bin ganz bei dir. Das Ding ist halt, also diese ganzen Sachen, so Ablasshandel und was sie auch immer gemacht haben, eben so von wegen, um die Erlösung den Menschen nahezubringen oder dass sie eine Sprache verwendet haben, die kein Mensch versteht, um einfach das Volk zu kontrollieren. Bis zu, ja, jetzt in der Neuzeit, also die Themen von eben Vergewaltigungen von Kindern und so weiter und so fort. Jetzt habe ich einen Hänger und es ist einfach nicht cool, bei Vergewaltigung von Kindern hängen zu bleiben.
Du wolltest erklären, dass wir sie verurteilen für Sachen, die sie für ihren Ruf, aber nicht...
Ah, genau, danke schön. Das Ding ist, wir haben alle, ich habe meine Verletzung aus der römisch-katholischen Kirche für mich herausgezogen. Bei mir war es halt auch das Ding, was ich davon nicht erzählt habe, ist, als kleines schwarzes Kind in Österreich aufzuwachsen, das war für mich einfach eine riesige Verletzung, an der ich jetzt noch arbeite. Und wenn du dann in der Kirche den Friedensgruß hast und das heißt, der Frieden sei mit dir und du drehst dich um zu den Leuten vor dir, hinter dir und so weiter und so fort und du merkst einfach, das sind erwachsene Menschen, die dir nicht die Hand geben wollen. Und das spürst du als Kind und du weißt eigentlich schon, was der Glaube, was das Miteinander bringen, leisten sollte, weil du das tatsächlich schon mal erfahren hast und dann erfährst du sowas und irgendwann reicht es dir dann einfach. Sagst du so, hey, sorry, aber all das, was ihr da predigt und so, das könnt ihr nicht leisten. Das bringt ihr nicht.
Also hast du dann zwischenzeitlich den Glauben an diese Institution verloren, aber eben nicht den Glauben an den Glauben. Kann man das so sagen?
Ich wusste nicht, dass ich den Glauben an den Glauben nicht verloren hatte. Aber ja, man kann es so sagen.
Mhm. Okay.
Und was ich dazu sagen wollte, ist, dass wenn man dann einen Priester auf der Straße sieht und man diese Traumatisierung erfahren hat quasi, dann liest man den Priester mit dem Inhalt der Traumatisierung. Und das ist das, sage ich mal, das Problem und Anführungszeichen, das wir alle haben. Sprich, wir sind nicht in der Lage, die Person oder die Kirche von dem zu trennen, was einzelne Menschen um uns herum mit uns gemacht haben. Oder wir, ja.
Voll. Der Einfachheit halber wird in Schubladen gesteckt. Mhm. Das ist ja leider normal.
Ja, ja, das ist ja Menschlichste an der ganzen Sache.
Ja, leider. Gut, ich habe das Gefühl, wir verlieren ein bisschen den Faden. Das
stimmt.
Ich würde gerne, also mein Vorschlag wäre, wir kommen zurück zu deinem Lebenslauf, bringen das noch kurz zu Ende, in Anführungszeichen.
Hoffentlich nicht heute.
Weil ich finde das halt sehr spannend. Es geht um Quarterlife-Crisis. Mhm. Du hast vorhin erzählt, du bist geschwommen in den Mitte 25, wusstest nicht wohin, hattest kein Vertrauen mehr. Mhm. Hast dann gesagt, du warst im Kloster und hast über die Geschichte mit deiner Mutter nachgedacht. Da würde ich gerne nochmal ansetzen. Wo, also war das der Grund, dass du dann weitergemacht hast? Das wäre jetzt meine Frage, Franzi, ist das für dich in Ordnung, dass wir hier wieder einsetzen?
Sehr gerne.
Gut.
Also das Ding war, dass ich, wir hatten dann, also ich war bei meinen Eltern zum Essen und da hatten wir den Konstantin, der Pfarrer von der St. Johann-Nepomuk-Kirche.
Hallo Konstantin.
Shoutout.
Shoutout an Konstantin. Den hatten wir zum Essen und ich habe dann gefragt, ja, aber was soll ich machen, wenn die Leute sagen, ja, Gott gibt's nicht und hin und her. Und er meinte, er, ja, dann sollen sie dir doch beweisen, dass es ihn nicht gibt. Und der war der erste Priester, der mit mir auf eine Art und Weise über Glauben gesprochen hat, die ich auch verstehen konnte. Mhm. Also der hat mich dort abgeholt, wo ich bin. Der hat bei mir angedockt. Und die haben ein Format gehabt, das nennt sich, das gibt es noch heute, Gesprächsabende für junge Erwachsene, geleitet vom Konstantin und von der Roswitha Feige, die Pastoralassistentin, und haben mich mal eingeladen. Und ich war ziemlich skeptisch und habe gedacht, na, eigentlich sehe ich mich nicht wirklich dort, aber okay, ich tue ihnen einen Gefallen und komme halt vorbei. Mhm. Und als ich da rausgekommen bin, habe ich gewusst, da war, als ob da die ganze Zeit ein Bedürfnis war, ein Teil von mir, das nur auf einen Rezeptor, der nur auf einen gewissen Reiz reagiert. Und der wurde zum ersten Mal seit langem wieder befriedigt einfach. Mhm. Und das kommt durchaus sicherlich aus meiner Prägung, aus meinem Elternhaus. Und das Ding war, das ist ein Space, wo ich zweifeln durfte, wo ich hinterfragen durfte, wo ich gesagt habe, hey, sorry, aber na, mache ich nicht mit. Und nicht kritisiert wurde, wo ich mir leichter getan habe, wenn ich das, was sie mir da erzählen, mit Beispielen des Islams oder des Buddhismus belege, und das vollkommen in Ordnung war. Also da war dann auch kein Glaubenskrieg oder keine Ahnung was, sondern es durfte alles sein. Und weil alles sein durfte, hatte ich dann tatsächlich auch Bock, mich mehr damit auseinanderzusetzen quasi und habe dann selber ab und zu mal so einen Abend geleitet.
Aber wir sprechen immer noch von der katholischen Gemeinde, oder?
Genau.
Okay. Mhm. Also du bist amtierender Katholik.
Ich würde mich als interreligiöses Wesen bezeichnen, eigentlich. Also ich bin auf meinem Taufschein, bin ich römisch-katholisch und tatsächlich bin ich, ich gehe nicht am Sonntag in die Kirche, habe ich keinen Bock, weil ich, ja, wir leben alle in Zeiten, wo einfach scheiß viel los ist und wir eh nur noch am Hecheln sind, so gefühlt. Und die Zeit, die ich dann habe, die will ich nicht damit verbringen, dass mir Menschen die Hand nicht geben wollen, um es überspitzt zu formulieren. Mhm. Aber mein Gottesdienst ist eben, also einerseits diese Gesprächsabende, aber andererseits auch die Meditation, dass die keine römisch-katholische Meditation ist. Wenn ich auf meinem muslimischen Gebetsteppich sitze und drüber mein Kissen habe und dann Deepak Chopra zum Beispiel von Deepak Chopra angeleitet werde, dann oder Fotos meiner Ahnen um mich herum habe, dann ist das sicherlich nicht römisch-katholische Praxis. Aber ja, das bin ich. Und
okay, und damit kommen wir zu deiner Frage eigentlich, zu dieser Göttlichkeit in sich selbst.
Mhm. Genau, also du hast gerade ja quasi erklärt, dass du ein bisschen weggehst von den traditionellen, institutionellen Normen und ja, vor allem Normen und sprichst viel von der Göttlichkeit in dir selbst, was ja jetzt auch nicht unbedingt traditionell, institutionell so ein Begriff ist, den ich bisher mal in der Kirche gehört hätte. Mhm. Und da würde ich gerne wissen, was hat es damit auf sich?
Zuerst mal noch eine Kritik an dem System Schule, aber auch dem System Kirche. Worte wie Selbstliebe, Achtsamkeit finden wir dort so nicht. Wir finden
im Christentum.
In der Schule?
In der Schule nicht. Im Christentum musst du ganz genau hinhören und zwischen den Zeilen...
Nein, ich meine, im Christentum hören wir das nicht. Es gibt ja andere Religionen.
Ja, ja, genau. Ich rede jetzt von der römisch-katholischen Kirche. Oder okay. Ich rede jetzt nicht vom Christentum, ich rede von der Praxis der römisch-katholischen Kirche. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied. Also ich kann jetzt nicht das ganze Christentum... Weil sehr wohl, wenn du die Bibel liest und sie studierst und sie geschickt interpretierst, sage ich jetzt einmal, dann steht das sehr wohl drinnen.
Aber?
Aber so wie es eben, weil die Praxis der römisch-katholischen Kirche so eine Tradition kommt, wo man zum Volk betet quasi, da ist der Vorsprecher, der Vorbeter, der einfach es dem Volk leichter macht quasi. Ihr müsst das nicht lesen so quasi. Ich habe es für euch gelesen und ihr kriegt es von mir. Dann kommt das so nicht rüber.
Na, es ging ja auch primär darum, Leute in Schach zu halten, sage ich mal. Und auch. Das machst du natürlich tendenziell mehr, wenn du sagst, Nächstenliebe, sei kein Arschloch. Anstatt auf Selbstliebe.
Es gab sicher auch Priester, die tatsächlich Heil für das Volk wollten, aber es gab auch jene, sage ich mal, die einfach ja, Teil des Apparats waren. Ja. Aber wenn Christus zum Beispiel sagt, nur durch mich kommt sie zu Gott und ich mir andere Strömungen, spirituelle Wege angucke, die dann tatsächlich davon sprechen, dass du zum Christ werden kannst. Und in anderen Traditionen nennen wir es die Erleuchtung. Sprich, den Weg zu sich selbst. Das heißt, nur durch mich selbst komme ich zu Gott. Denn ich bin Gott eigentlich. Das ist mal eine ziemlich harte Aussage. Für viele, ich weiß, und ich überfordere Menschen sehr schnell damit. Aber was meine ich damit ist, dass wenn ich von der Göttlichkeit in mir selbst spreche, dann ist das etwas, worüber ich eigentlich nicht sprechen kann, weil es intellektuell nicht erfassbar ist. Ich kann es nur erfahren. Ich kann es erfahren. Das Ding ist, wir haben alle das Gefühl, also wir kennen alle das Gefühl, wenn wir mit jemandem verbunden sind. Ohne, dass wir uns berühren, ohne, dass jetzt irgendwas Besonderes gesagt werden muss. Und auch hier spüre ich gerade, dass wir einfach hier einen energetischen Space gerade kreieren gemeinsam. Und die Summe von dem Ganzen, das ist Gott. Sprich, unsere Seele ist eigentlich das Göttliche in uns. Mhm. Das ist dieser eine Funke.
Das ist ein Konzept aus dem Hinduismus auch, oder?
Ich habe keine Ahnung, Bruder.
Okay.
Bruder, ich glaube aber tatsächlich, weil da geht es ja genau um diese Selbstfindung im weiteren Sinne, denn nach dieser Göttlichkeit wahrscheinlich.
Es ist für mich etwas, was ich einfach Schritt für Schritt herausfinden durfte, erfahren durfte, sage ich jetzt mal. Also es ist schwer, sowas in Worte zu fassen. Wieso bin ich der römisch-katholischen Kirche treu geblieben, beziehungsweise dem Christentum? Oder habe im Mai zum Beispiel die lange Nacht der Kirche moderiert und so Zeugs, weil ich den Herrn Georg Fischer kennenlernen durfte. Das ist der Vorstand, glaube ich, der buddhistischen Gemeinde in Wien. Und der hat eine sehr spannende Geschichte eben als Kind, gerade im KZ entkommen, weil Jude, dann christlich erzogen und mit 16 Jahren gesagt, ich schleiche mich und ich werde auf Pfaden des Buddhismus wandeln. Und der meinte dann irgendwann, nach 30 Jahren meditativer Praxis, eigentlich braucht es das gar nicht. Und dann hat er mir noch Folgendes mit jemand gemeint, erst wie er den Buddhismus verstanden hat, hat er auch alle anderen Religionen verstanden und hat verstanden, dass es eigentlich nicht unbedingt Sinn gemacht hat, dass er Buddhist geworden ist, weil er, wenn er in dem geblieben wäre, was er schon kannte, wesentlich schneller dorthin hätte kommen können, wo er jetzt ist.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass sich eigentlich durch dieses Göttlichkeit in dir selbst, das ist, finde ich, ein Argument, dass den religiösen Glauben obsolet macht. Weil dann geht es ja eigentlich nur darum, in Anführungszeichen, sich selbst zu finden und den Glauben an sich.
Eine Frage. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, dass der Glaube für dich der Weg ist zur Selbstfindung.
Mhm.
Das kann sein, oder? Das hast du gesagt. Und insofern wird es nicht obsolet, weil es eine Hilfestellung ist
für die
Selbstfindung. Dankeschön, ich wollte nämlich genau das gerade sagen.
Weil im Endeffekt, wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, dieses Göttlichkeit in dir selber, ist das das, was Erich Fromm zum Beispiel als Liebe beschreibt?
Die Kunst des Lebens.
Genau. Weil er sagt ja genau das Gleiche, nur er bezeichnet es anders.
Genau, aber das widerspricht ja jetzt der Sache nicht, die ich gesagt habe. Also ich will darauf hinaus, es geht um Quarter-Life-Crisis. Warum hilft der Glaube aus dieser Krise raus? Warum hilft der religiöse Glaube daraus? Warum nicht einfach der Glaube an dich selbst?
Naja.
Wenn das Gleiche ist, brauche ich keine Religion mehr. Das war das, was ich...
Weil du Anleitung zum Glauben an dich selbst brauchst. Und weil diese Anleitung noch weniger, sage ich mal, im gesellschaftlichen Tun oder in Systemen drinnen steckt. Und weil, also so wie ich die unterschiedlichen Religionen der Welt sehe, dann ich sehe, es gibt einen zentralen Punkt und diese Religionen bewegen sich alle drumherum. Manche näher, manche weiter weg oder so, aber eigentlich meinen sie alle dasselbe und sind aber alle nur, wie du richtig gesagt hast, Hilfestellung. Es ist ein Hinweis. Die Praxis musst du selber machen. Und ob ich jetzt Yoga mache und meditiere oder ob ich mich mit meinem Stundengebetbüchlein hinsetze und diese Gebete spreche oder so, verstehen und erkennen und erfahren, das bleibt mir überlassen und ich muss es auch kritisch hinterfragen.
Ist in dem Kontext die Philosophie auch eine Hilfestellung, ähnlich wie die Religion?
Durchaus.
Wobei man ja sagen muss, dass die... ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, die ursprünglich aus Mexiko kommt und da jüdisch aufgewachsen ist und dann sich aber auch immer gefragt hat, eben nach Gründen und Beweisen und nach der Erklärung für alles gesucht hat. Und dann hat sie begonnen, Philosophie zu studieren. Und das hat sie aber nicht befriedigt. Dann ist sie nach Asien gegangen und ist in ein buddhistisches Kloster gegangen. Und da hatte sie dann quasi eine Begegnung mit Gott, war aber immer noch nicht so ganz zufrieden und ist dann wieder zum jüdischen Glauben gekommen und ist jetzt super, super gläubig. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Was hattest du gerade gesagt?
Es ging um die Philosophie.
Es ging um die Philosophie. Und ihr Punkt war nämlich, dass die Philosophie im Vergleich jetzt zur Religion, die Philosophie will immer alles erklären und steht am Ende trotzdem da und sagt nichts, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und sagt, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, weil sie es nicht richtig erklären kann. Und der Glaube, der findet sich eben in gewisser Weise mit Dingen ab, weil es eben diese obere Macht gibt. Und das meinte ich auch vorhin, man gibt Verantwortung ab.
Ich glaube, dass der Glaube einfach krasser strukturiert ist als die philosophische Praxis und Anleitung. Also ich glaube, dass die Philosophie einfach, das ist ein Spektrum, wo du alles reinholen kannst. Da wird es richtig schwierig. Aber wenn ich mir zum Beispiel Atheisten hernehme, die oft philosophisch quasi ihren Glauben unterlegen, dann ist die glauben meiner Meinung nach sehr wohl. Und die investieren, warum investieren die so viel Energie da rein, nicht glauben zu wollen, frage ich mich dann.
Ja.
Und ich komme aus der Traumaarbeit, also von daher, ja.
Weil sie traumatisiert sind. Vielleicht aber auch, weil das einfach, das ist doch der Zweck von Philosophie. Darum geht's doch.
Nein. Aristoteles zum Beispiel hat an das Konzept des guten Lebens geglaubt. Und das ist nichts anderes als ein Leben voller Selbst- und Nächstenliebe.
Ja, aber ja, deswegen finde ich es ja so spannend, ob jetzt unsere Folge über Glaube oder Religion geht, weil das sind für mich alles nicht die gleichen Dinge. Wenn wir über den religiösen, der religiöse Glaube ist für mich was anderes als jetzt ein philosophischer Glaube, sage ich mal. Und wir wollen ja heute, ging es ja eigentlich um Religion.
Also, wenn...
Das ging eigentlich um Glauben.
Ja, ich weiß. Dann ging es aber kurzzeitig wieder um Religion. Und jetzt geht es um Glauben, den du religiös auslebst, aber nicht...
Ich würde nicht sagen, dass ich ihn... Also, andersrum. Wenn wir hier über den religiösen Glauben reden, dann sehe ich vordergründig Spiritualität. Und dann sehe ich sehr wohl einfach die Institutionen beziehungsweise die Strukturen, die Anleitungen, die Werke, die Hinterlassenschaften. Diese Hinterlassenschaften, die werden von uns wiederum besetzt. Und deswegen machen wir dann diesen Unterschied, weil die katholische Kirche würde sagen, unsere Praxis ist ja eigentlich auch eine spirituelle Praxis. Ich glaube, wir sind diejenigen, die diesen Unterschied ziehen wollen. Ich merke gerade zum Beispiel, ich habe jetzt, also auch wie du vorgesprochen hast, immer wieder das Bedürfnis gehabt, also oder gar kein Bedürfnis gehabt, irgendwas zu sagen, sondern einfach nur zu schweigen, weil ich spüre, dass es gut ist und ich spüre, gewisse Sachen kann man halt einfach nicht bereden oder zerreden. Oder es macht, umso mehr wir drüber reden, umso weniger macht das Sinn.
Das, also würde ich nicht sagen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen besser, ich habe es jetzt schon mehr verstanden. Ich glaube nicht, dass es da jetzt richtig und falsch gibt, sondern es ist wirklich, hat was damit zu tun, mal seine normale Perspektive ein bisschen zu transzendieren.
Der philosophische Glaube ist wesentlich schwieriger.
Weil er individuell ist.
Ja, können wir bitte nicht über den philosophischen Glauben sprechen jetzt?
Das verwirrt mich. Aber es ist spannend. Also, was ich das Gefühl habe, die Moral der Geschichte, religiöser Glaube ist insofern einfacher, als dass es ein Regelwerk gibt. Es gibt eine Gemeinschaft, die dabei hilft, dass man zu sich selbst findet. Ja. Wenn man das zu sich selbst finden sich als Zielsetzung nimmt, was, glaube ich, nicht viele machen.
Was auch nicht das primäre, als primäres Ziel davon gesehen wird.
Gesellschaftlich nicht, aber eigentlich haben wir gerade sehr schön herausgearbeitet, dass es das Ziel ist, ursprünglich von Religion. Gut, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen.
Ja, das ist
meine Frage? Sorry, bitte sprich.
Nein, das war jetzt... Es ist natürlich eine hitzige... Wir könnten daraus jetzt eine sehr hitzige Diskussion machen, weil wir natürlich alle andere Meinungen von Religion haben. Aber ist ja egal, du kannst ja... Für jetzt mal weiter.
Okay. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, okay, klar, Regelwerk, Normen, Werte, es ist vorgegeben, das macht es einfach und daran kann man sich entlang hangeln auf dem Weg zur Erleuchtung, Selbstfindung, was auch immer. Es macht es einfach und es gibt Sicherheit. Ne? Was aber auch sehr viel Sicherheit gibt, ist die Gemeinschaft und das finde ich ein sehr spannendes Thema. Weil das ist in der Religion gegeben und das ist eben in der Philosophie zum Beispiel nicht gegeben. Und da würde ich gerne noch drüber sprechen. Welchen Aspekt hat die Gemeinschaft, die du in deiner Form der Religionsausübung hast?
Ich habe es nicht nur in der Religionsausübung. Ich habe es zum Beispiel, ich bin vor 5 Jahren, also ich arbeite in der Schwarzen Frauen-Community nebenbei. Dort setzen wir Angebote, also einerseits ist es ein Space für schwarze Frauen von schwarzen Frauen und andererseits bin ich mit anderen Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen zuständig für das Kinder- und Jugendprogramm. Und da geht es darum, dass wir uns unsere Realität gegenseitig spiegeln. Weil indem wir uns gegenseitig spiegeln, bestätigen wir uns unsere Realität. Haben wir eine Normalitätserfahrung? Haben wir eine Mehrheitserfahrung? Haben wir Berechtigung zu sein? Dadurch werden wir stärker. Das ist wiederum ein energetisches Feld, das wir gemeinsam kreieren. Weil ich bin ja so, wie ich hier sitze, ich bin ein Hybrid. Ich bin von keiner Gesellschaft bedacht worden. Keine Gesellschaft hat mich irgendwie bedacht oder geplant, dass jemand wie ich je existieren wird. War nicht beabsichtigt. Sprich, ein weiterer Grund, um verloren zu sein. wenn man in dieser Situation alleine ist. Wenn du aber andere Menschen triffst, denen es ähnlich geht quasi und ihr darauf einfach eine Normalitätserfahrung aufbaut, quasi euch gegenseitig bestätigt, so dass dieses Moment dann immer stärker wird und ihr euch tatsächlich vorstellen könnt, alles zu sein und alles zu werden, dann geben wir den Kindern, der Generation nach uns quasi, die Möglichkeit, gar nicht erst in diese ganzen Zweifel reinzukommen, in denen wir drin waren, weil wir diese Menschen, diese Vorbilder nicht hatten. Und ähnlich sehe ich es auch im Glauben, in der religiösen Praxis. Wenn ich alleine unterwegs bin, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn ich weiß, hey, da gibt es jemanden, das war ich, da gibt es jemanden, der spiegelt mich, der bestätigt mich. Und ja, am Anfang brauchen wir das. Am Anfang brauchen wir das, dass wir gespiegelt werden und dass wir im Außen ablesen, ich habe das Recht zu sein. Und irgendwann glauben wir es tatsächlich. Irgendwann tragen wir diesen Funken in uns und der wird größer. Und der wächst zu einem Baum.
Und Gemeinschaft hilft dabei.
Gemeinschaft hilft dabei.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja das Gleiche, wie worüber wir ganz am Anfang gesprochen hatten. Dass wenn Sachen nicht tabuisiert werden, kann man damit umgehen. Mhm. Und ein Umgang mit Dingen hilft auch irgendwann dazu, einen richtigen Umgang damit zu finden. Und genau. Dann wird es besser. Mhm.
Eben weil wir hier in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo eben uns mehr oder weniger beigebracht wurde, dass wir nur Geist und Körper sind. Und wenn wir das glauben, dann macht es uns sehr, also irgendwas fehlt. Es ist eine ständige Leere da quasi, weil wir die Verbindung zu uns selbst dadurch nicht suchen, weil wir gar nicht wissen, dass wir die Verbindung zu uns selbst suchen können und dürfen.
Jetzt sprechen wir tatsächlich über den Glauben und den kann man eben in vielfacher Weise irgendwie finden oder ausüben. Das habe ich jetzt schon auch. Und das ist ja eigentlich auch das, worauf wir hier hinaus wollen. Wir wollen ja den Leuten, die zuhören, in jeder Folge irgendwie...
Und zuschauen seit heute.
Ach, stimmt. auch einen Tipp geben oder einen Vorschlag machen, wie man mit Dingen umgehen kann und ihnen dann natürlich ihre Entscheidung selbst überlassen, aber eben verschiedene Lebensweisen vorschlagen.
Wie schauen Tipps bei mir aus? Es ist so, dass ich einfach nur zeigen kann, was ich mache, und von der ganzen Scheiße erzählen kann, die ich durchlebt habe, so quasi. Und so gehe ich auch meine Coachings an, dass ich einfach, also es heißt ja immer, man soll in so Beratungssettings einfach nicht drüber reden, so, also sich professionell abgrenzen und eben wieder nicht die menschliche Erfahrung teilen. Davon bin ich kein Fan, sondern ich komme voll rein und erzähle halt einfach so, wie es bei mir war und was die Themen bei mir waren, weil ich den Tipp von einem sehr engen Bruder bekommen habe, beziehungsweise der hat damals gesagt, hey, Percy, für was bin ich durch die ganze Scheiße gegangen, wenn du nicht draus lernst?
Voll. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss an dieser Stelle.
Inspirieren als einzige Möglichkeit, anderen Leuten zu helfen. Auch das versuchen wir hier zu tun.
Eben.
Genau.
Ich würde an dieser Stelle sagen, finito, oder?
Ja, nochmal vielen Dank. Ja.
Herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Ich habe nicht oft die Gelegenheit, also eigentlich habe ich bis jetzt gar nicht die Gelegenheit gehabt, so über meinen Glauben zu sprechen, sage ich jetzt mal einfach mit, vor allem auch mit Menschen, die ich nicht kenne und wo wir uns nicht einfach in irgendeiner Bar treffen und dann die Nacht durchreden, sondern einfach mal wirklich konkret über das Thema. Hoffentlich hören auch Menschen zu. Nein, es hören Menschen zu. Nein, aber ich bin auch dankbar für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dabei sind und es tut einfach gut, in dem Space man selbst sein zu dürfen. Also diesen Space habt ihr kreiert und das will ich euch nochmal mitgeben, einfach, dass ihr es ermöglicht, dass Leute hier reinkommen können und mal den Schutzmantel, den sie draußen tragen müssen, ablegen dürfen und einfach mal hier reinkommen können und fucking themselves sein können. Das ist richtig, richtig geil. Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank, Yvonne.
Danke, Yvonne, dass du aufgenommen hast.
Danke, Yvonne.
Und wir sehen, hören uns bei der nächsten Ausgabe.
Voll. Geile Sendung, by the way.
Vielen Dank,
Percy. Vielen Dank, dass du da warst.
Und sehr viel mitgenommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Zum Abschluss würde ich einen Song spielen.
Ach so, stimmt. Und zwar, das machen wir ja immer.
Ich habe noch zwei Songs dabei und ich würde, glaube ich, No Church in the Wild spielen von
Kanye West
und Jay-Z.
B-Train.
Und K1. Okay.
Blessings, people.
Also, viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Ist hier eine Baustelle für Vollidioten?
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.